HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Mehr als 1,8 Millionen Beamte gibt es in Deutschland. Beneidet und umstritten sind sie. Viele verbinden mit Beamten Papiertiger, Aktenwälzer und Paragraphenreiter, die hinter Schreibtischen verschanzt in schmucklosen Büros sitzen, endlos Formulare fordern und ausfüllen. Unterbrochen werden sie dabei allenfalls von den Kaffee- und Mittagspausen oder dem Schlussgong. Das sind Klischees, die nur am Rande etwas mit der Realität zu tun haben. Klischees, denen sich die Länder und der Bund aber auch bedienen, um auf humorvolle Weise junge Menschen anzuwerben.
Finanzbeamte sind ideale Ehepartner. Wenn sie abends nach Hause kommen, sind sie ausgeschlafen.
Mit Videos wie diesen soll insbesondere jungen Menschen Lust auf den Dienst beim Staat gemacht werden. Das Berufsbeamtentum, seine Vor- und Nachteile, unser Thema in der Sendung Bilanz. Wie sieht es aus mit den jungen Menschen? Käme für Sie ein Job im öffentlichen Dienst in Frage?
Also für mich sehr attraktiv, weil man eigentlich einen gesicherteren Lebensstandard hat beziehungsweise eine sichere Absicherung für die Rente.
Da ist man ja, wenn man beamtet ist, immer ganz gut auf der sicheren Seite, auch was die Krankenkasse angeht, was die Versicherung angeht.
Und gerade in der heutigen Zeit, wenn vielleicht nächste Finanzkrise kommt oder sowas, die Jobs sind ja nicht sicher.
Genau. Für mich ist es attraktiv. Also ich finde einfach, dass man da auch gerade Familie mit vereinbaren kann. Und da hat man einfach auch so einen geregelten Arbeitstag, glaube ich.
Das hört sich gut an. Haben es Beamte besser als andere Arbeitnehmer? Für den Beamtenreport hat die ARD eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben.
Was glauben Sie? Sind Beamte privilegiert? Ja. Bei der Altersversorgung sagen 83%, bei der Gesundheitsversorgung 72%, beim Gehalt 64%. Immer noch 2/3 der Befragten.
Wie sieht es aus beim Gehalt? Beispiel Polizeihauptkommissar Jochen Zeng, seit 20 Jahren im Dienst, 39 Jahre alt, verheiratet. Sein Grundgehalt 3.600 Euro plus Zulagen macht das rund 4.250 Euro. Netto hat der Familienvater rund 3.400 Euro im Monat. Alles andere als ein privilegiertes Gehalt für diesen gefährlichen Job.
Die Gewalt gegenüber Polizeibeamten nimmt halt stetig zu. Vor allem auch gerade die Gewalt, wo schlimmere, sag ich mal, Folgen für die Polizeibeamten zum Tragen kommen.
Bei den Beamten heißt das Gehalt Besoldung. Über die entscheidet der Dienstherr. Bei Polizisten ist das in der Regel das Land. Beamte bekommen, was ihnen Politiker zugestehen, je nach Haushaltslage. Die Unterschiede von Bundesland zu Bundesland können enorm sein.
So kommt es, dass ein Polizist im Saarland 3.600 Euro weniger im Jahr verdient als sein Kollege in Bayern. Bei einer höheren Qualifikation, wie bei Lehrern, ist der Unterschied zwischen den Ländern sogar noch größer.
Dazu kommt, die Löhne in der freien Wirtschaft sind in den vergangenen Jahren viel stärker gestiegen als die der Beamten. Professor Gisela Färber von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften.
Sie haben durchaus Probleme und die äußern sich nicht unbedingt bei den höheren Beamtinnen und Beamten, sondern die äußern sich bei den unteren Besoldungsgruppen, wo der Abstand zum sozialrechtlichen Existenzminimum entweder winzig klein geworden ist oder sogar schon unterschritten wurde in der Vergangenheit bis heute.
Alle Beamte sind in Dienstgrade eingeteilt. Im unteren Dienst arbeiten heute nur noch 5%, im mittleren rund ein Viertel, Polizisten oder Feuerwehrmänner zum Beispiel. Die meisten stehen im gehobenen Dienst, Hauptkommissare, Lehrer oder Zollbeamte zum Beispiel. Der Rest zählt zum höheren Dienst, wie Studienrat, Oberstleutnant oder Finanzbeamter. Alles hoheitliche Aufgaben? Was heißt das eigentlich hoheitlich? Im Grundgesetz ist das nicht eindeutig festgelegt. Der emeritierte Verfassungsrechtler Professor Ulrich Battis.
Da steht drin in Artikel 33 Absatz 4, für hoheitsrechtliche Aufgaben sollen in der Regel Beamte eingestellt werden. In der Regel. Das heißt, es gibt auch Ausnahmen. Es hat immer Ausnahmen gegeben. Nun kann man darüber streiten, und das ist der einzige Punkt, in dem man wirklich streiten kann, das sind die Lehrer.
Sachsen etwa hat die Lehrer nicht verbeamtet. Bernd Raffelhüschen, Finanzwissenschaftler an der Universität Freiburg, sagt,
wenn Sie sehen, was in Sachsen oder anderen Ländern passiert ist, als die mal eine Zeit lang nicht verbeamtete Lehrer eingestellt haben, dann sehen Sie sehr schnell, dass im Grunde genommen hier ohne eine konzertierte Aktion nichts läuft. Denn die meisten Beamten sind Landesbeamte. Das heißt, die Bundesländer entscheiden über die Verbeamtung. Und wenn wir, sagen wir mal, da nicht eine Art Rahmengesetzgebung des Bundes haben, der bestimmt, dass eben halt solche Berufsgruppen gar nicht erst verbeamtet sein dürfen. Ohne diese Rahmengesetzgebung wird es schwer. Und die haben wir ja genau mit den Föderalismusreformen 1 und 2 abgeschafft.
Für den angehenden Finanzbeamten Philipp Riem, Student an der Finanzhochschule Nordkirchen, steht das Berufsbeamtentum außer Frage.
Es gibt einfach hoheitliche Aufgaben, die müssen Beamte wahrnehmen. Ja, der Beamte ist jetzt kein Beamter zum Selbstzweck, sondern repräsentiert quasi in seiner Stellung als Beamter den Staat. Gerade wo der Trend jetzt so ein bisschen dahin geht, gewisse Bereiche der hoheitlichen Aufgaben zu privatisieren, ist es ganz wichtig, dass es Kernbereiche gibt, wie beispielsweise die Polizei oder auch die Finanzverwaltung, die dann wirklich hoheitlich von Beamten betreut werden.
Für Beamte gelten Grundsätze wie Treue und Neutralität. Und es gibt ein Streikverbot. Dafür garantiert der Dienstherr Unkündbarkeit und eine lebenslange Versorgung.
Das hat man immer schon gesagt, der Rock des Staates ist eng, aber hält warm.
Bekommen Beamte wirklich weniger Geld? Beispiel ein Studienrat an der Berufsschule in Frankfurt. Ein Quereinsteiger, der zunächst als Projektmanager in der freien Wirtschaft gearbeitet hat und stattdessen in den Staatsdienst gewechselt ist. Als Einsteiger verdient er knapp 4.070 Euro brutto. Abzüglich Steuern und einer privaten Krankenversicherung bleiben netto 2.816 Euro. Als Projektmanager käme er auf rund 4.580 Euro. Das wären 2.640 Euro netto. Das heißt, obwohl er als Beamter brutto deutlich weniger verdient, bleibt ihm netto mehr. Warum ist das so? Beamte zahlen keine Sozialversicherungsbeiträge. Ein Vorteil. Der Nachteil: Als Beamter wird unser Lehrer finanziell kaum noch aufsteigen. Ausgeglichen wird das durch eine komfortable Altersversorgung. Das größte Privileg der Beamten, denkt zumindest die Mehrheit der Deutschen. Ist das auch so? Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes.
Im Beamtenbereich ist das etwas ganz anderes. Hier geht es um die lebenslange Alimentation, dass der Beamte, die Beamtin halt während seiner aktiven Zeit bereits auf Einkommensbestandteile verzichtet.
Entscheidend ist dabei Folgendes.
Als Pension bekommt ein Beamter 71,75% seines letzten Bruttogehaltes. Ein Rentner hat derzeit etwa 48% seines Durchschnittslohnes, und zwar vom gesamten Erwerbsleben. Außerdem, der Beamte hat seine volle Pension bereits nach 40 Jahren, der Rentner muss dafür 45 Jahre arbeiten. Wichtig aber bei diesem Vergleich, in den 71,75% steckt bereits eine Zusatzversorgung, also eine Art Betriebsrente für Beamte.
Die Renten wurden in den letzten Jahren stark gekürzt. Der Grund: immer weniger Beitragszahler müssen immer mehr Rentner finanzieren. Und die Pensionen? Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen.
Wir müssen eine Gleichbehandlung bekommen. Eine Gleichbehandlung von Beamten und von normalen Rentenversicherten. Gleichbehandlung heißt, wir halten das Beitragsniveau konstant und lassen das Rentenniveau sinken. Dann müssen wir zwangsläufig natürlich auch das Pensionsniveau so sinken lassen, wie das im demografischen Takt für die anderen Versicherten eben halt auch läuft.
Immerhin auch die Pensionen sanken schon von 75 auf knapp 72%. Und auch Beamte müssen jetzt bis 67 arbeiten. Auf der Suche nach Nachwuchskräften ist die gute Versorgung der Beamten durchaus ein Argument, sagt Tilman Stoth, Leiter der Werner von Siemens Berufsschule in Frankfurt.
Ingenieure sind knapp. Berufsschullehrer, die eine entsprechende ingenieurwissenschaftliche Disziplin studiert haben, sind auch knapp. Wir haben große Probleme, den berufsbezogenen Unterricht in unserem Bildungsangebot abzudecken und sind auf den Quereinstieg von Menschen, die einen Universitätsabschluss als Ingenieur gemacht haben. Und um die wirklich denen ein attraktives Angebot zu geben, ist der Beamtenstatus durchaus ein Argument, das zieht.
Ein Beleg dafür, dass der Beamtenjob etwas zu bieten hat, was andere nicht haben: Privilegien. Beamte sind gegenüber Arbeitnehmern also im Vorteil. Brutto zahlt die Privatwirtschaft zwar besser, aber Beamte haben mehr Netto vom Brutto. Und sie haben einen Job auf Lebenszeit. Können wir uns das alles noch leisten? Was ist für den Staat günstiger, ein verbeamteter oder ein angestellter Lehrer? Professor Gisela Färber von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften.
Nach unseren Berechnungen, und wir haben verglichen zum Beispiel zunächst mal einfach die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes mit der Beamtenversorgung und den Lebenseinkommen, die hier vorliegen. Und dann tun die sich auch über den gesamten Lebenslauf nicht viel. Sie haben etwas unterschiedliche Verläufe der Einkommen, aber in der Größenordnung werden beide doch sehr ähnlich bezahlt.
Beamte sind anfangs günstiger für den Staat, dann aber teurer, sagt der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen.
Nur am Ende, da wird es für das Bundesland teurer. Aber was interessiert natürlich jemanden in der Administration, der für 4 oder 8 oder vielleicht auch 12 Jahre entsprechend gewählt ist, das, was in 20 oder 25 Jahren läuft? Das ist ja genau das Malheur, was wir jetzt haben. Wir haben ja 1972 bis 82 unsere Berufsbeamten quasi verdoppelt. Das hat damals gut getan, den Haushalten. Und unseren jetzigen tut es genau das Gegenteil.
Geld, für das zukünftige Steuerzahler einmal aufkommen müssen. Raffelhüschen hat die Versorgungsverpflichtungen für Beamte einmal hochgerechnet. Danach werden bis zum Jahr 2050 für Pensionen, Gesundheitskosten und Hinterbliebenenversorgung über 1,3 Billionen Euro fällig.
Das Problem ist gewaltig. Wir haben im Grunde genommen Ausgabenanteile für Pensionslasten, die sich verdoppeln und verdreifachen. Wenn wir gleichzeitig den Ländern keine neuen Schulden zulassen, heißt das im Grunde genommen, dass die entweder Steuererhöhungen machen müssen oder entsprechend andere Ausgabenkürzungen. Anders wird es nicht gehen.
Der Staat steht vor einem Problem, sagt auch Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes.
Das, was er von jedem Bürger und jeder Bürgerin verlangt, private Vorsorge zu treffen, hat er im Beamtenbereich eben nicht gemacht. Gerade im jetzigen Zeitalter, wo die Kassen sprudeln, und zwar jedes Jahr erneut, wären hier Bund, Länder und Kommunen eben auch gefordert, eine bessere Rücklage, Vorsorge zu treffen, eben für dann die Versorgungsleistungen, die auf uns zukommen.
Eigentlich müsste für jeden neuen Beamten Geld zurückgelegt werden, doch das machen nur die wenigsten Bundesländer. Und gerade läuft eine neue Verbeamtungswelle, insbesondere bei den Lehrern. Es ist der Wettbewerb um die Fachkräfte der Zukunft. Alle Lehrer also verbeamten? Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler.
Ich halte diesen Weg für falsch, weil die Kinder, die dann unterrichtet werden, müssen enorme Lasten tragen, um diesen Fehler dann wieder auszubügeln, eben durch Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen. Es wäre besser gewesen, gerade im Lehrkörper völlig auf den Angestelltenmodus umzuzwitchen.
Doch dann müsste der Staat seinen Lehrern bessere Gehälter zahlen. Sachsen hat den Widerstand gegen eine Verbeamtung seiner Lehrer übrigens im März dieses Jahres aufgegeben. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer begründete es so.
Wir sind in Sorge, wie viele andere auch, dass beim letzten Einstellungskorridor 60% aller, die wir einstellen konnten, keine richtig ausgebildeten Lehrer waren, sondern Seiteneinsteiger. Und das geht auf Dauer so nicht weiter. Deswegen wird es die Verbeamtung in Zukunft geben für neue Lehrer, für diejenigen, die bis 42 Jahre alt sind und im Schuldienst derzeit tätig sind und auch für diejenigen, die aus anderen Bundesländern jetzt zurückkommen wollen und im Freistaat Sachsen leben und arbeiten wollen.
Sachsen geht damit im Wettbewerb auf dem hart umkämpften deutschen Lehrerarbeitsmarkt in die Offensive. Auch in Hessen hat sich in den vergangenen Jahren etwas getan. Zufrieden äußerte sich CDU-Kultusminister Alexander Lorz im Sommer in der Hessenschau.
Wir haben so viele Lehrerinnen und Lehrer im Einsatz wie noch nie in der Geschichte Hessens. Jetzt über 54.000 Stellen, das hat es einfach noch nie gegeben. Und deswegen ist natürlich auch die Schüler-Lehrer-Relation in Hessen so niedrig wie nie zuvor.
Aktuell gibt es mehr als 54.100 Stellen an Schulen in Hessen. 1.000 mehr als vor einem Jahr. Teilweise aber nur, weil Studenten und Hilfskräfte, sogenannte Quereinsteiger, hinzugezogen worden seien, sagt die Opposition. Der Trend ist eindeutig. Bundesweit werden wieder mehr Lehrer verbeamtet. Die Politik hat sich für diesen Weg entschieden, die Kosten für Pensionen, Gesundheits- und Hinterbliebenenversorgung aber vertagt, sagt Professor Gisela Färber von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften.
Wir schaffen derzeit permanent neue Stellen und wissen eigentlich nicht wirklich, ob wir in Zukunft die Pensionsausgaben auch für die finanzieren können. Wir haben keine Vorstellung davon, was uns der öffentliche Dienst morgen wirklich kosten will.
Solange das so bleibt, haben die öffentlichen Arbeitgeber durchaus Argumente auf ihrer Seite, wenn es um den Nachwuchs der Zukunft geht. Werner Brommund, Präsident der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, sagt:
Kommt in eine Verwaltung wie unsere, die Finanzverwaltung. Wir bieten euch etwas, wir bieten euch einen attraktiven Arbeitsplatz, wir bieten euch gute Entlohnung. Vor allen Dingen bieten wir auch das, was jüngere Leute heute gerne haben. Work-Life-Balance, das ist bei uns kein Fremdwort, auch wenn es Englisch ist, sondern wir bieten tatsächlich Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Pflegesituationen. All das bieten wir und damit können wir uns, glaube ich, auch am Arbeitsmarkt sehen lassen.
Wo brauchen wir zwingend Beamte und wo nicht? Für den Beamtenreport haben wir die Bundesbürger dazu befragt.
Die große Mehrheit ist für die Verbeamtung von Polizisten, 82%. Bei Mitarbeitern der Justiz sind es 76%. Bei Lehrern hält weniger als die Hälfte Beamte für notwendig, 48%. In der öffentlichen Verwaltung sollte es Beamte geben, sagt nur jeder Dritte, 33%.
Die Bundesbürger sagen also Polizei und Finanzverwaltung, okay, die brauchen Beamte, aber Lehrer oder Feuerwehrleute, das sehen viele schon anders. Heini Schmidt ist Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes in Hessen. Vor dieser Sendung habe ich ihn gefragt, wo wir denn überhaupt Beamte brauchen und wo eher nicht.
Wir brauchen die Beamten auch in Zukunft, auch da, wo wir sie jetzt schon haben. Das ist eine relativ banale Geschichte. Sie zielen ja ab auf die Sendung der Beamtenreport und die Darstellung, die da stattgefunden hat. Da waren ja viele Passagen, wo es um Lehrer ging, um Schule und wo man auch die Auffassung vertreten hat, da bräuchte man das nicht. Ich will Ihnen nur anhand eines Beispiels deutlich machen, dass es auch da mehr als sinnvoll und erforderlich ist. Sie erinnern sich, dass wir in den wenigen Wochen intensiver Landtagswahlkampf in Hessen immer wieder ein Thema auf der Tagesordnung hatten. Und das war das Problem Unterrichtsausfall. Die Eltern pochen zu Recht darauf, dass möglichst wenig Unterricht in unseren Schulen ausfällt. Und jetzt soll also, weil eine Umfrage unter den Bürgern das mehrheitlich ergibt, sollen quasi Lehrer nicht mehr verbeamtet werden. Dann haben wir in Zukunft zu dem jetzt schon bestehenden Unterrichtsausfall, der in der Regel durch Krankheit bedingt ist, durch Überlastung, dann haben wir zusätzlichen Ausfall durch Streiks. Wir stehen vor einer Einkommensrunde 2019. Im Frühjahr nächsten Jahres werden wieder Gehälter für den öffentlichen Dienst ausgehandelt. Und wenn Lehrer dann ein Streikrecht haben, wenn sie nicht mehr Beamte sind, dann werden die sich selbstverständlich tatkräftig auch an diesen Streiks beteiligen. Und insofern ist es auch im Interesse der Eltern und Schüler, dass Lehrer zum Beispiel weiter Beamte bleiben.
Viele Menschen fragen sich ja, was kann ein Beamter, was ein Angestellter nicht kann? Was ist denn der grundlegende Unterschied?
Nun, der Unterschied ist schlicht und ergreifend, dass ein privatrechtlich Beschäftigter eine nicht so enge Bindung an seinen Arbeitgeber hat wie ein Beamter. Und dann nehmen wir jetzt mal klassisch einfach diese lebenslange Treuepflicht. Das heißt, der Beamte muss einfach seinem Dienstherrn erheblich zuverlässiger zur Verfügung stellen, stehen als ein Angestellter in der Privatwirtschaft oder im Beschäftigtenverhältnis. Und gerade am Problem Streikverbot, was ja jüngst durch das Bundesverfassungsgericht klar geregelt worden ist, auch für Lehrer, kann man das sehr, sehr plastisch deutlich machen. Wenn ich will, dass in Streikzeiten, in Zeiten von Arbeitskämpfen, in Zeiten, wo unsere Gesellschaft immer fragiler wird, wenn ich will, dass der Staat in seinen Grundfesten funktioniert, dann muss ich möglichst viele Beschäftigungsverhältnisse, staatliche, im Beamtenverhältnis lassen. Ich will Ihnen noch ein sehr plastisches Beispiel sagen. Der Lokführerstreik. Lokführer waren bis vor wenigen Jahren Beamte. Und da sind die Züge auch dann gefahren, wenn eine Gewerkschaft einen Streik ausgerufen hat. Und Sie wissen, wie sich die Öffentlichkeit vor rund 3 Jahren über den Lokführerstreik, der ja über mehrere Wochen sich auch zurechtgezogen hat, wie sich die Öffentlichkeit darüber empört hat. Aber der Staat hat es so eingerichtet, dass eben die Mehrheit der Lokführer mittlerweile nur noch im Angestelltenverhältnis ist und dann selbstverständlich auch von einem Streikrecht Gebrauch macht. An diesem banalen Beispiel sehen Sie, welche unmittelbaren Auswirkungen das hat, wenn wir mehr und mehr Berufe in der öffentlichen Verwaltung aus dem Beamtenverhältnis herauslösen.
Bleiben wir mal hier bei uns in Hessen. Beim Landkreis Kassel zum Beispiel gibt es in der sogenannten inneren Verwaltung, also beispielsweise Finanz- oder Sozialbereich, nur knapp 20% Beamte. Mal werden, so hieß es von denen, neue eingestellt, mal wiederum Angestellte des öffentlichen Dienstes. Ist das jetzt willkürlich, je nach politischer Großwetterlage? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist in der Tat so, dass es auch mit politischer Setzung zusammenhängt, wie groß denn die Bereitschaft ist, Menschen in das Beamtenverhältnis zu berufen. Da gebe ich Ihnen recht. Es gibt bestimmte Kernbereiche der Hoheitsverwaltung, da steht das völlig außer Frage. Wir kämen nie auf die Idee, einen Polizisten ins Angestelltenverhältnis berufen zu wollen. Aber es gibt eben auch andere Bereiche und da will ich wieder beispielhaft die Lehrer nehmen, wenn sie gerade in Entwicklung in den neuen Bundesländern sehen. Das ist der Not geschuldet, dass man dort jetzt endlich auch die Erkenntnis gewinnt, dass man tatsächlich Menschen für den Lehrerberuf nur noch begeistern kann, wenn man ihnen wenigstens ein Beamtenverhältnis anbietet. Und auch dort haben sie große Probleme, Menschen überhaupt auf dem Arbeitsmarkt noch für diesen Beruf zu begeistern, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie nur mit einem Angestelltenverhältnis rechnen können.
Also je nachdem, wie die Landespolitik das entscheidet. Jetzt haben wir ja die Situation, die Wirtschaft brummt, der Arbeitsmarkt ist teilweise ja leer gefegt. Statt auf ein hohes Einstiegsgehalt zu schauen, streben trotzdem viele junge Menschen eine Beamtenlaufbahn an. Warum ist das so? Wie erklären Sie sich das? Ist es nur die Sicherheit oder sind das möglicherweise auch Privilegien wie die Altersvorsorge?
Wenn Sie als junger Mensch in den Beruf einsteigen, das wissen wir alle auch aus eigenem Erleben. Wir Beamte, ich bin ja selbst einer, wenn Sie mit 20 oder 21 Jahren nach einem Studium in den Beruf einsteigen, dann denken Sie nicht an Ihre Altersversorgung. Da sagen Sie, das ist noch so weit weg, das ist da kein beherrschendes Thema. Es ist in der Regel so, dass die Beschäftigungsverhältnisse deswegen als attraktiv empfunden werden, weil man eine in der aktiven Laufbahn eine gewisse Sicherheit hat. Und ich denke mal, vielleicht eher private Interessen durch vielleicht flexiblere Arbeitszeiten oder durch eine größere Nähe auch zum Wohnort, dass man da eben private Interessen besser mit dem Beruf vereinbaren kann. Das ist so, glaube ich, gerade für die jungen Leute in der jetzt in die Berufe wachsenden Generation ein sehr entscheidender Faktor.
Wir wissen ja auch aus dem Beamtenreport, dass man ja vereinfacht sagen kann, wenn junge Beamte in ihre Karriere starten, dann sind sie für den Staat verhältnismäßig günstig. Werden sie aber älter und gehen in die Richtung Rente, also in die Pensionen, werden sie für den Staat teurer. Wie kommen wir da aus dieser Spirale raus? Weil da gibt es ja auch zum Teil so eine Neiddebatte.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich muss doch ganz klar mir auf ein Papier schreiben, ich habe einen Menschen im Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst oder ich habe einen Menschen im Beamtenverhältnis. So, und dann muss ich praktisch vom Zeitpunkt des Eintritts in die aktive Laufbahn bis zum Versterben dieser Person zusammenrechnen, was kommt da an Kosten auf den Staat zu. Und nur dann wird das eine echte, vergleichbare Geschichte. Und dann werden Sie feststellen, und das ist eben auch der Grund, warum viele Bundesländer sich nicht darauf verständigen, Beamte nicht mehr einzustellen, sondern dann werden Sie feststellen, dass die Rechnung bei weitem nicht so sehr dazu führt, dass der Staat mehr aufwenden muss für Beamte. Denn Sie müssen in der Tat die erheblich niedrigeren Bruttogehälter der Beamten in der aktiven Laufbahn betrachten. 40 Berufsjahre lang erhält ein vergleichbar qualifizierter Mensch in der Privatwirtschaft erheblich höheres Bruttogehalt als ein Beamter. Und erst in der Ruhephase, in der Altersruhephase, erntet ein Beamter dann, wenn er das denn überhaupt erlebt, die Früchte dieser Arbeit. Aber er kann auch in den Zwischenjahren aus diesem System nicht mehr aussteigen, jedenfalls nicht ohne ganz erhebliche Verluste zu erleiden. Und ein privatrechtlich Beschäftigter, der kriegt eben von Anfang an ein erheblich höheres Bruttogehalt und hat dadurch aber auch die Gelegenheit für seine private Altersversorgung neben der betrieblichen Altersversorgung, die im Beamtenreport auch nicht korrekt dargestellt worden ist, für sich zu sorgen, für seine Altersversorgung. Erst dann, wenn man das tatsächlich im Ganzen betrachtet, dann wird da ein seriöser Vergleich draus und der ist dann keineswegs so eindeutig im Ergebnis, wie das in dem Beamtenreport dargestellt worden ist.
Sie selbst, Ihr Verband hat ja 100-jähriges Bestehen gefeiert. Glauben Sie, dass es weitere 100 Jahre gibt, dass der Beruf des Beamten Zukunft haben wird?
Ich weiß nicht, ob wir in 100 Jahren noch diesen Begriff haben werden, aber ich bin mir in einem Punkt sehr, sehr sicher. Und das ist auch das, was ich den Menschen, die jetzt danach rufen, keine neuen Beamten mehr, weil die uns zu viel kosten, denen, das will ich denen zurufen. Jetzt nur fiktiv mal angenommen, wir würden ab heute einfach keine Menschen im öffentlichen Dienst mehr in ein Beamtenverhältnis berufen, dann würde ich mir wünschen, dass die Menschen, die das heute entscheiden, in 20 Jahren noch greifbar sind und die Ergebnisse dieser Entwicklung auch am eigenen Leibe spüren. Das wünsche ich mir einfach, denn wir werden auch wieder Zeiten bekommen, die wir zwischenzeitlich, an die wir uns schon gar nicht mehr erinnern können, wo wir einen bestimmten Personalkörper im öffentlichen Dienst einfach zuverlässig brauchen zur Dienstleistung, um unseren Staat am Funktionieren zu halten.
Sagt Heini Schmidt, der Landesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes in Hessen. Den bereits mehrfach angesprochenen Rentenreport finden Sie übrigens unter www.daserste.de. Das Berufsbeamtentum, das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.